Merz hat gemerkt, dass, wenn er etwas ändern kann, es jetzt tun sollte. Und mein Gefühl ist, und das ist auch gedeckt durch viele Gespräche, die ich geführt habe, dass es an vielen Stellen, gerade auch im Kanzleramt, noch Menschen gibt, bei denen er zumindest Fragezeichen dran macht.
Wir haben diese Bundestagswahl 2025 gewonnen. Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adler.
Das ist Rambo Zambo, der Merz-Podcast. Das Format, das ihr vielleicht nie wolltet, aber jetzt braucht. Mit euren Hosts Carlotta Richter und Julia Emmerich.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rambo Zambo, dem Podcast, in dem wir einmal in der Woche über unseren Bundeskanzler Friedrich Merz reden und über seine Regierung. Die heutige Folge kommt ein bisschen später als sonst. Das hat seine Gründe. Und ich bin sehr froh, dass ich über diese Gründe sprechen kann. Heute mit dir, Jan. Jan Dörner ist bei uns. Schön, dass du da bist. Wir sind ein bisschen später dran, Jan. Wie kam es dazu?
Oder? Aus Gründen.
Aus Gründen. Wie kam es dazu? Was ist passiert?
Nein, normalerweise nehmt ihr diesen Podcast ja immer am Donnerstag auf und dann wird er Freitagmorgen veröffentlicht. Nun war Donnerstag aber klar, da passiert noch was im großen Personalumbau von Friedrich Merz. Und wir haben uns schon gedacht, dass am heutigen Freitagvormittag da noch mehr kommen könnte und haben deswegen gedacht, das müssen wir noch abwarten. Und so war es dann auch. Also als ich heute Morgen das erste Mal auf mein Handy guckte, war schon die Einladung da für ein Pressestatement des Kanzlers um 9 Uhr im Garten des Bundeskanzleramts.
Genau, gestern Abend waren die ersten Namen bekannt geworden, aber niemand konnte so recht absehen, wie groß diese Kabinettsumbildung, die er plant, werden wird. Und kleiner Spoiler, so ganz geklärt ist immer noch nicht alles, aber erzähl erstmal, wie hast du Friedrich Merz heute Morgen erlebt? Hat er Aufbruchstimmung vermittelt? Ist das jetzt der große Wurf? Freut er sich auf die Neuen in seiner Umgebung?
Also bei der Pressekonferenz wehte auf jeden Fall ein frischer Wind. Es war recht kühl heute Morgen im Garten des Kanzleramts.
Ja.
Genau, wir waren draußen, wir waren nicht drin. Es wehte aber auch insofern ein frischer Wind, weil das, was Friedrich Merz dann angekündigt hat, war größer als die kleine Lösung. Die kleine Lösung wäre einfach gewesen, Thorsten Frey ersetzt Jens Spahn als Fraktionschef und eine andere Person ersetzt Thorsten Frey im Kanzleramt. Und damit hat sich's. Da ist Merz jetzt einen anderen Weg gegangen. Und insofern war da eine gewisse Aufbruchstimmung. Allerdings hat der Kanzler da auch selbst dann wieder das gebremst, weil er ist noch nicht so weit, wie er hätte sein wollen, nehme ich an. Denn er hat weitere Veränderungen noch angekündigt, konnte die aber noch nicht präsentieren.
Wir müssen, glaube ich, noch mal ganz kurz in drei Sätzen sagen, warum eigentlich jetzt diese große Umbildung überhaupt nötig wurde. Vor einer Woche am Samstag ist Jens Spahn, Fraktionschef der Unionsfraktion und eine der wichtigsten Schlüsselfiguren für diese Regierung, zurückgetreten infolge der sehr umstrittenen Entscheidung, eine Leihmutter in den USA dafür zu beauftragen, ein Kind auszutragen, das er jetzt mit seinem Lebenspartner Daniel Funke hat. Also diese sehr umstrittene, auch ethisch, moralisch, politisch umstrittene Entscheidung, die dann zu diesem Rücktritt führte, hat im Grunde so eine Welle losgelöst. Spahn ist nicht mehr da. Eine Entscheidung ist schon getroffen worden unter der Woche, nämlich die unmittelbare Nachfolge für Jens Spahn. Du hast es gesagt, Thorsten Frey wird es aller Voraussicht nach machen. Die Wahl wird am nächsten Mittwoch stattfinden, aber da sich alle einig sind, wird das durchgehen. Davon ist auszugehen. Thorsten Frey ist der jetzt noch Kanzleramtschef von Merz, ein Vertrauter, ein Mann, der schon aus der Fraktion kommt und jetzt wieder in die Fraktion zurückgeht. Eine Personalie, die erwartet worden war und die auch ins Ziel gegangen ist. Viele andere Sachen, aber haben uns überrascht.
Genau. Es war zeitweilig mal die Rede davon, dass Günther Krings, ein Vertrauter von Friedrich Merz, den Thorsten Frey im Kanzleramt als Kanzleramtschef ersetzt. Und das wäre dann die kleine Lösung gewesen. Friedrich Merz hat jetzt durch diesen Spahn-Rücktritt, den er nicht geplant hat, das ist jetzt so passiert, nach etwas mehr als einem Jahr in der Regierung die Chance bekommen, etwas zu ändern. Und er hat sich dafür entschieden, diese Chance zu nutzen. Also, Nina Wagen, die bisherige Gesundheitsministerin, ersetzt Thorsten Frey im Kanzleramt. Merz hat sie heute sehr gelobt. Sie sei verhandlungsstark, durchsetzungsstark, er kenne sie lange. Also da scheint er jemandem wirklich zu vertrauen. Allerdings macht sie natürlich eine Stelle frei, und zwar inmitten einer großen Gesundheitsreform. Das ist nicht ganz ohne, da jetzt neu einzusteigen. Da beruft er sich auf einen anderen Menschen, den er gut kennt, Carsten Linnemann, seinen bisherigen Generalsekretär der CDU im Konrad-Adenauer-Haus.
Ist das ein Wunschjob für Carsten Linnemann oder rollt er innerlich die Augen? Wie schätzt du das ein?
Naja, sein Wunschjob wäre ja gewesen, dass er Arbeits- und Sozialminister wird zu Beginn der schwarz-roten Koalition. Das hat die SPD sich aber nicht wegnehmen lassen. Dann hätte er auch andere Optionen noch gehabt, hat dann aber gesagt, naja, die Partei ist in diesen Zeiten ist das sehr, sehr wichtig. Da sehe ich meine Aufgabe. Ich bleibe im Konrad-Adenauer-Haus. Und heute Morgen, als ich zu der Pressekonferenz im Kanzleramt gegangen bin, gerade als ich ins Kanzleramt eintreten wollte, hielt da ein schwarzer Wagen und Carsten Linnemann stieg aus und wir haben kurz miteinander geredet. Und in diesem Gespräch hat man schon auch gemerkt, der sieht da eine sehr große Aufgabe vor sich. Also der ist da nicht fröhlich beschwingt ins Kanzleramt reingegangen, sondern man hatte schon auch das Gefühl, er ist sich der Größe dieser Aufgabe, jetzt mitten in der Legislatur ein Amt zu übernehmen, wo noch ganz viel passieren muss in den nächsten Monaten und Jahren. Dieser Größe der Aufgabe ist er sich, glaube ich, bewusst und er sprach auch von Demut. Und man schien ihm das wirklich anzumerken, also dass das auch ein bisschen auf ihm lastet.
Er hatte auch nicht so richtig lange Zeit, darüber nachzudenken. 24 Stunden vorher wusste er noch nicht mal, dass die Frage auf ihn zukommen würde. Dann ist er gefragt worden und dann musste er wahrscheinlich sehr schnell entscheiden. Wir wissen jetzt nicht, ob Merz gesagt hat, nimm dir eine Stunde oder gesagt hat, Carsten, es läuft auf dich zu. Du kannst eigentlich nur Ja sagen. Ich bitte dich da inständig drum oder was auch immer, wie die miteinander reden. Das sind natürlich auch Entscheidungen, die sehr viel Konsequenzen haben, sehr viel Folgen haben, auch für ein persönliches Leben. Ja, er muss es entscheiden, er hat es entschieden und er wird es jetzt. Wie sieht es denn bei Nina Wagen aus umgekehrt? Du hast ja gerade schon beschrieben, Merz schätzt sie, Merz hat, glaube ich, gesehen, wie souverän sie diese Gesundheitsreform gemanagt hat. Man darf ja nicht vergessen, Gesundheitsreform, es klingt irgendwie immer so technisch, aber am Ende geht es darum, in einem Haifischbecken, in dem die Ärzte schwimmen, in dem die Krankenkassen schwimmen, in dem die Kliniken schwimmen, in dem die Pharmabranche schwimmt. Also jede Menge Piranhas, die wirklich wissen, was sie wollen und, glaube ich, stärkere Lobbyisten kann man sich gar nicht denken. Da souverän durchzusteuern und eine Gesundheitsreform aufzugleisen, die nachher dann auch noch von den Ländern mitgetragen wird. Also erstmal Hut ab, ob diese Gesundheitsreform gut geworden ist oder nicht, ist vielleicht nochmal eine ganz andere Frage. Aber überhaupt da einen Weg durchzufinden, das ist ein Managementbeweis. Also den hat sie erbracht, würde ich erstmal sagen. Jetzt muss sie das im Kanzleramt machen. Eine Nummer größer oder sagst du, naja, Entschuldigung, wer Gesundheitsreformen kann, der kann so ein bisschen Bund-Länder-Koordination mit links.
Also ich möchte nicht unbedingt sagen, wer das eine kann, kann dann auch das Bundeskanzleramt. Dafür ist der Job wirklich zu speziell als Kanzleramtschef. Man hat das ja auch an Thorsten Frey gemerkt. Er war als Fraktionsmanager sehr anerkannt und hat dann da auch wirklich Schwierigkeiten gehabt. Und wenn etwas schiefgelaufen ist in der Koalition, dann haben viele immer auf ihn gezeigt. Das mag auch das ein oder andere Mal nicht berechtigt gewesen sein, weil man vielleicht nicht direkt auf den Chef, also auf den Kanzler zeigen wollte. Aber das ist schon ein ganz spezieller Job. Also da kann sie sich auf, ich sag jetzt mal, 16, 18, 20 Stunden Tage einstellen und zwar 7 Tage die Woche. Sie muss mit den Fraktionen, mit den Parteien, mit den Ländern reden. Sie muss das Kanzleramt im Griff haben. Jemand, der sich dann in der Gesundheitspolitik zurechtfindet, sagen wir mal, bringt dann gute Voraussetzungen dafür mit, aber es ist keine Garantie. Aber Merz scheint wirklich von ihr überzeugt zu sein. Er hatte sie ja auch ohne eine explizit gesundheitspolitische Vita als Gesundheitsministerin auserkoren, überraschend für viele. Sie war vorher vielen nicht bekannt. Sie spielte in der Unionsfraktion vor allem hinter den Kulissen eine offenbar so wichtige Rolle, dass sie im März aufgefallen ist. Und man muss sagen, Nina Wagen ist auf einem steilen Karriereweg und setzt ihn jetzt im Kanzleramt fort. Und sie bekommt auch dort noch einen neuen Mitarbeiter. Das ist Philipp Amthor. Der war bisher Staatssekretär im Digitalministerium und geht jetzt als Koordinator für die Bund-Länder-Beziehungen ins Bundeskanzleramt. Da hat Friedrich Merz den Vorgänger, Michael Meister, zwar sehr gelobt, aber man hat schon auch immer wieder gehört, dass es in dieser Beziehung Kanzleramt-Länder hat es gehakt. Da kriegt jetzt Philipp Amthor eine Chance. Und das ist das Personalpaket in der Regierung, wie wir es bisher kennen. Aber Friedrich Merz hat gesagt, es wird weitere Veränderungen im Bundeskabinett geben. Darüber werde ich zu gegebener Zeit informieren. Aber diese Entscheidungen brauchen noch etwas Zeit.
Es ist jetzt Freitagmittag, während wir aufnehmen. Es kann sein, dass von nun an irgendwo Entscheidungen vorbereitet werden und Entscheidungen getroffen werden. Es kann sein, dass das sich in den nächsten Stunden klärt, übers Wochenende klärt. Es geht zentral um den Verkehrsminister, um Patrick Schnieder, der wohl in der Kritik steht. Es gab heute auch schon Berichte, dass er tatsächlich derjenige ist, der jetzt gehen muss. Ob es am Ende so kommt, kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 100% sagen.
Ich würde sagen, Friedrich Merz hat nichts dazu gesagt und ist damit bestätigt. Mhm. Also die Meldungen waren da, als Friedrich Merz heute Morgen um 9 Uhr vor das Mikrofon getreten ist. Und wenn er gewollt hätte, hätte er klarstellen können, dass er an Patrick Schnieder festhält. Das hat er nicht getan. Mutmaßlich hat er noch keinen Nachfolger. Und das ist, führt uns auch ein bisschen wieder zurück zu Carsten Lindemann.
Oder jemand, den er gefragt hat, hat gesagt, auf gar keinen Fall. Entschuldigung, Verkehrsminister ist kein Spaßjob. Das ist wirklich einer der undankbarsten Jobs, die es gibt. Und möglicherweise gab es Leute, die einfach gesagt haben, ganz ehrlich, Friedrich, nö, meine ich.
Genau, also es ist so ein bisschen an dem Fall Lindemann haben wir gesehen, du wirst gefragt, dann hast du nicht viel Zeit, dich zu entscheiden, da musst du ganz, ganz schnell deine politischen und persönlichen Pros und Cons abwägen und dann erwartet der Kanzler eigentlich innerhalb von kürzester Zeit eine Zu- oder eine Absage. Und im Fall des Verkehrsministers ist es offenbar noch nicht erfolgreich gewesen für Friedrich Merz. Das heißt, er hätte wahrscheinlich gerne heute das auch abgeschlossen, konnte das aber noch nicht. Es ist einfach, wenn du jetzt diese größere Umbildung machst, es ist wie so ein Bäumchen-Wechselspiel oder da werden Stühle frei, die müssen alle nachbesetzt werden. Und irgendwo kann das dann haken. Und Friedrich Merz hat es jetzt mit Frei, Wagen, Lindemann, Amthor hinbekommen. Am Montag wird dann voraussichtlich noch gesagt, wer Carsten Lindemann als CDU-Generalsekretärin folgt. Da kannst du ja vielleicht gleich noch ein Wort zu sagen. Aber bei diesem Punkt Verkehrsminister, da ist er noch nicht fertig geworden. Und wie wir hören, könnte es auch noch vielleicht eine Ebene drunter auf Staatssekretärsebene noch neue Gesichter geben. Aber da muss man einfach auch nochmal abwarten.
Nachfolgerin von Carsten Lindemann könnte die Hamburger CDU-Politikerin Franziska Hoppermann werden. Eine relativ junge, sehr gut vernetzte, eher liberale Frau. Und Frau ist sowieso in diesem ganzen Personaltableau ein interessantes Stichwort. Denn wenn man mal einen Schritt zurücktritt, sieht man, er hat im Grunde drei Schlüsselstellen für seine Regierung neu besetzt. Das ist der Fraktionschef, das ist jetzt Thorsten Frey, das ist der Kanzleramtschef, das wird eine Chefin, nämlich Nina Wagen.
Zum ersten Mal. Also
zum allerersten Mal wird es eine Frau. Ja. Das gab es noch nie, auch unter Merkel nicht, es waren immer Männer. Und der Generalsekretärsjob wird sehr wahrscheinlich ebenfalls durch eine Frau besetzt. Also du hast drei Schlüsselstellen für die Regierungspolitik, die jetzt von zwei Frauen besetzt werden. Und das ist bei dem Kanzler, dem ja immer vorgeworfen wurde, zu Recht, er setzt fast ausschließlich auf Männer, ist schon auch ein Move, den man erstmal anerkennen muss und sehen muss und dem man natürlich auch nur wünschen kann, dass es jetzt auch so ins Ziel geht. Also zwei Frauen, die sich bislang, Franziska Hoppermann ist im Moment Schatzmeisterin, vor allem dadurch, glaube ich, nach vorne geführt, dass sie auf den Jobs, die sie machen, hervorragend performt haben. Also das, was sie tun, sehr gut tun. Und wahrscheinlich ist Merz jetzt hoffnungsfroh, dass sie das in ihren neuen Aufgaben ebenfalls so tun werden. Und ja, er nennt Plural, er sagt Veränderungen. Es kann sein, dass es noch in anderen Jobs sich in den nächsten Tagen und vielleicht sogar in den nächsten Stunden Veränderungen ergeben. Denn ich glaube, Merz hat gemerkt, dass wenn er etwas ändern kann, es jetzt tun sollte. Und mein Gefühl ist, und das ist auch gedeckt durch viele Gespräche, die ich geführt habe, dass es an vielen Stellen, gerade auch im Kanzleramt, noch Menschen gibt, bei denen er zumindest Fragezeichen dran macht. Es gibt umstrittene Personen, es gibt Personen, wo er das Gefühl hat, die performen nicht so, wie sie sollten. Da hat er bestimmt zwei oder drei Namen noch auf dem Zettel, bei denen er, glaube ich, zumindest drüber nachdenkt, auszutauschen.
Genau, also er hat jetzt einfach durch den Rücktritt von Jens Spahn eine Chance bekommen. Also entweder macht das jetzt oder eigentlich gar nicht mehr, es sei denn, es fällt jetzt wirklich was Gravierendes noch vor. Wenn er jetzt in 6 oder 12 Monaten nochmal auf die Idee käme, jemanden auszutauschen, dann würde man sich ja fragen, ja, warum hast du das nicht gemacht, als sich diese Spahn-Gelegenheit ergab? Und man muss sagen, Friedrich Merz hatte mit seiner Personalauswahl zu Beginn der schwarz-roten Koalition überrascht. Also Schnieder war nicht unbedingt bei vielen auf dem Zettel, genauso mit Nina Waken. Da hat er jetzt offenbar den Eindruck bekommen, Waken hat sich bewährt, Schnieder eher nicht, wenn es dann nun so kommt, wovon wir ja ausgehen. Und es hat ja unübersehbar in der schwarz-roten Koalition geruckelt und nicht immer funktioniert. Und es gab ja auch wirklich Anlass für ihn, vorher schon da etwas zu machen. Er hat zwar in der Pressekonferenz heute Morgen gesagt, uns ist in den letzten 15 Monaten in der Bundesregierung sehr viel gelungen, aber gleichzeitig kündigt er eine sehr große Personalrochade an. Mhm. Also da sammelt er dann sein eigenes Lob auch schon wieder ein bisschen ein. Und man muss sagen, er hat jetzt eine mutige Entscheidung gemacht. Und jetzt muss man für ihn und natürlich für die ganze Regierung hoffen, dass sich das auszahlt.
Stichwort die ganze Regierung. Bei der Personalentscheidung, wer folgt unmittelbar auf Jens Spahn, nämlich Thorsten Frey, kam vom Koalitionspartner SPD ja eher so ein wohlwollendes Nicken. Die kennen den Frey, der war vorher Parlamentsgeschäftsführer. Die schätzen den, glaube ich, menschlich. Das ist ein sehr umgänglicher, sehr verbindlicher, sehr, glaube ich, auch, ja, harmonieinteressierter Manager, da hat die SPD, glaube ich, einen Haken dran gemacht. Das wird wohl ganz gut gehen mit dem. Wie schaut die SPD auf eine Figur wie Nina Waken und wie schaut sie vor allem auf jemanden wie Carsten Lindemann als Gesundheitsminister, der ja, das darf man nicht vergessen, aus einem wirtschaftsliberalen Denken kommt, der jetzt nicht, sagen wir mal, der Herz-Jesu-CDU-Mann ist, der mit dem großen Herz und dem sozialen Mega-Gewissen Dinge getan hat. Bislang. Vielleicht klappt es ja, vielleicht ändert sich Carsten Lindemann mit diesem Amt. Aber wie guckt die SPD auf diese beiden Personalien?
Also ich würde vermuten, dass jetzt öffentlich da wenig an Reibung erstmal an der Personalentscheidung an sich entsteht, weil die SPD hat keinerlei Interesse, jetzt in diese Sommerpause mit irgendwelchen Bad Feelings zu gehen. Also da möchte man jetzt wirklich sich nach der Sommerpause auf die Reformen konzentrieren können und dass sich da jetzt jemand von maßgeblicher Stelle der SPD äußert und das kritisiert, das kann ich mir nicht vorstellen. Möglicherweise wird es die eine oder andere Stimme geben von Leuten, die dann aber in der Bundes-SPD nicht die führende Rolle spielen. Inwiefern Nina Waken bei der SPD gut oder schlecht ankommt, das wird jetzt, glaube ich, davon abhängen, inwiefern sie die Regierungsarbeit gut oder schlecht koordiniert. Da könnte ich mir vorstellen, da gehen alle erstmal offen ran und sagen, ja, die soll das jetzt machen und dann kann sie sich beweisen und uns überzeugen. Also da sehe ich wenig Skepsis. Bei Carsten Lindemann könnte das wirklich anders sein. Du hast es angesprochen. Er hätte gerne den Posten von der SPD-Mitvorsitzenden Bärbel Baas als Arbeitsministerin gehabt. Da wäre er aber der SPD nicht vermittelbar gewesen, aufgrund früherer Äußerungen auch. Also er ist ja wirklich, kommt da von einem ganz anderen Ende als Bärbel Baas. Und deswegen hat sich die SPD dann auch dieses Ministerium nicht abverhandeln lassen. Dann haben die gesagt, das machen wir. Aber die Gesundheitsreform, die jetzt durchgebracht und weiter erarbeitet werden muss, das hat natürlich auch ganz viel mit sozialen Fragen zu tun. Und da kann man wirklich gespannt sein, ob Baas und Linnemann, aber auch der Rest der SPD und Linnemann, welches Verhältnis die da zueinander finden oder ob das so eine neue Stelle in der Koalition wird, wo man sich zwangsläufig immer wieder reibt, weil der Carsten Lindemann, der wird irgendwann seine ersten Interviews als Gesundheitsminister geben und dann wird er auch ein großes Interesse daran haben, Flöcke einzuschlagen inhaltlich, und das wird jetzt eine spannende Konstellation für die Regierung, das sehe ich auch so.
Ich habe Carsten Lindemann in den letzten Wochen und Monaten als CDU-Generalsekretär sehr viel erlebt und mein Eindruck war, dass der von diesem Hardliner des Wirtschaftsliberalen so eine Art Pragmatismuskurs eingeschlagen hat. Einfach zu sehen, wir regieren jetzt nun mal mit der SPD, die kommen von einem ganz anderen Stern und wir müssen Lösungen finden. Ich habe ihn zuletzt sozusagen immer als so er ist nicht schizophren, aber ich habe ihn schizophren erlebt. Also da war dieser Lindemann, der immer noch von seiner alten Haltung und seinen Überzeugungen herkommt, aber der dann auch in die Rolle des Managers schlüpfen kann und sagen kann, ich habe nichts davon, wenn ich noch 22 Mal sage, wir finden das aber anders, wir müssen zu Lösungen kommen. Und diese zweite Rolle, die wurde stärker, zumindest in meiner Wahrnehmung. Ich bin sehr gespannt, wie er das jetzt macht und ob er da noch mehr auf diesen, sein Leitspruch ist ja einfach mal machen, ob er einfach mal macht und guckt, dass er die Sachen jetzt über die Rampe kriegt. Es wäre dieser Koalition im Grunde zu wünschen, dass sie Ergebnisse liefert, dass sie die Sozialsysteme so zukunftsfest macht, dass die Leute es ihnen auch glauben. Und vielleicht ist dann Carsten Lindemann am Ende gar keine schlechte Besetzung, gerade, wie du sagst, im Zusammenspiel mit Bärbel Baas, die ja wirklich die andere Fahne hochhält. Und wenn die beiden sich einigen können, dann glaube ich, kann das auch sehr stark werden am Ende. Wir werden es sehen.
Ich hätte übrigens noch eine andere Frage an Carsten Lindemann.
Sag.
Wir beide haben ja für so ein kleines Sommerstück bekannte Politikerinnen und Politiker gefragt, was sie im Sommer lesen wollen.
Stimmt.
Und da war dann Lars Klingbeil dabei und Bärbel Baas und die Justizministerin Stefanie Hubig und die Familienministerin Karin Prien. Das ist wirklich ganz nett gewesen, was sie alles gesagt haben. Und Carsten Lindemann hatte uns direkt drei Bücher geschickt.
Genau, der ist auch ein bisschen übereifrig manchmal, ne? Also man sagt so, was ist dein Lieblingsbuch? Und dann schickt der drei.
Dann schickt er drei.
Fand ich super.
Genau. Und da war ein politikwissenschaftliches, da ging es um Populismus und Vertrauen von Politik in der Gesellschaft. Dann hatte er uns geschickt, Der Junge muss mal an die frische Luft von Happe Kerkeling, wo Kerkeling über seine Kindheit im Ruhrgebiet berichtet. Und eine mehr als 500 Seiten dicke Biografie von dem Popmusiker Phil Collins. Und da würde ich ihn dann doch gerne nochmal am Ende des Sommers fragen, ob er das geschafft hat, auch nur eine Seite aus irgendeinem dieser drei Bücher zu lesen oder ob er sich jetzt voll in die Krankenkassenreform einbuddeln musste. Meine Vermutung wäre das Letztere.
Und wahrscheinlich gibt es immer mal irgendwann den Samstagabend, wo irgendjemand zu ihm sagt, so, jetzt muss der Junge mal an die frische Luft.
Genau.
Und sich mal kurz, er joggt, er ist was sein eigenes Gesundheitsverhalten angeht, vorbildlich. Also er schafft es sogar in Sitzungswochen und so weiter, wenn es wirklich hart ist, noch irgendwie morgens eine Runde laufen zu gehen. Das postet er auch, das verkauft er auch so. Aber ja, wahrscheinlich kriegen wir demnächst über die Kasse irgendwelche Joggingrunden mit Carsten Lindemann angeboten. Und dann, Jan, zieh mir die Turnschuhe an. Wir müssen am Ende dieser Folge, bei der wir nicht sämtliche Fragen beantworten können, nochmal eine Frage beantworten, die wir uns immer stellen, und das ist.
Und jetzt die Zahl der Woche.
Die Zahl der Woche. Was ist deine Zahl der Woche, Jan?
Also es gäbe so viele Sachen, die man jetzt für die kommende Woche raussuchen könnte. Meine ist 86,5. Und zwar ist Jens Spahn, als er als Fraktionschef wiedergewählt worden ist, Anfang Mai erst, mit 86,5% Zustimmung da rausgegangen. Und ich bin jetzt gespannt, wie das bei Thorsten Frey aussieht. Ich glaube nicht, dass er drunter liegen wird, vielleicht eher deutlich drüber. Aber das wird ganz spannend. Am Mittwoch um 14 Uhr ist die Sonderfraktionssitzung. Und dann werden wir bald wissen, wie es mit Thorsten Frey und seinem Ergebnis aussieht.
Meine Zahl der Woche ist die 4, denn am 4. August startet eine neue Staffel unseres Funke-Podcasts hier in der Hauptstadt. Meine schwerste Entscheidung. Ein Podcast, der schon lange läuft und tolle Gäste hatte. Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt mit einem neuen Host-Team in die neue Staffel gehen. Jan, ich bin sehr froh, dass du jetzt mit mir zusammen diesen Podcast hostest. Und in der ersten Folge haben wir einen ganz besonderen Gast, der über eine sehr persönliche Entscheidung spricht. Das ist Hendrik Wüst, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, der bei uns im Studio ist. Und ja, ich will nicht zu viel verraten, hört gerne rein.
Es war sehr spannend.
Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast mögt, wie ihr diesen mögt. Und solltet ihr Anmerkungen haben, wie immer auf allen Kanälen, wir sind erreichbar und freuen uns, wenn ihr dabei bleibt. Vielen Dank.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.